Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich total, dass ihr heute Morgen hier seid. Ich freue mich, dass ich das Vorrecht habe, hier für euch quasi zu euch sprechen zu dürfen. Eigentlich spreche ich ja vor allem auch zu mir selber immer. Die Themen, die mich so beschäftigen, verarbeite ich natürlich auch hier in meiner Predigt. Von daher bin ich sehr froh, dass ich das heute hier machen darf. Die Woche so kam mir so der Gedanke, es ist irgendwie Arbeit, es vorzubereiten, ja. Aber es ist irgendwo auch ein totales Vorrecht, sich diese Zeit nehmen zu dürfen und tatsächlich auch, dass Gott zu einem spricht, ja, wenn man sich diese Zeit nimmt. Von daher bin ich da einfach unglaublich froh, dass ich das machen darf. Und ich möchte noch beten zu Beginn. Vater, vielen Dank für den heutigen Tag. Ich danke dir, dass du zu uns sprechen möchtest und ich möchte dir danken, dass du einfach dein Wort uns gegeben hast, in dem wir lesen dürfen und in dem wir Dinge einfach mitnehmen können für unser Leben. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns heute segnest, dass du zu uns sprichst und dass du uns einfach ermutigst und uns gute Gedanken schenkst und unser Bild von dir ein kleines bisschen zurechtrückst. Amen. Ja, ihr könnt euch schon mal, ich habe hier schon mal zwei Stühle aufstellen lassen, ihr könnt euch schon mal Gedanken machen, ich brauche nämlich nachher, im dritten Teil meiner Predigt brauche ich zwei Freiwillige. Da könnt ihr euch schon mal Gedanken machen, ob ihr heute mutig genug seid, hier vorne mitzumachen und helfen wollt, ein geistliches Prinzip zu verdeutlichen. Also macht euch schon mal Gedanken und überlegt es euch. Ja, ich habe euch eine Folie mitgebracht. Da steht der Titel meiner Predigt, aber abgekürzt. Ja. Es ist ausgepunktet. Ja. Es war mir ein bisschen unangenehm, das hier vorne quasi so auszuschreiben. Aber hat irgendjemand von euch eine Idee, was ich damit meinen könnte? Oder hat eine Idee, wofür diese vier Punkte sind, wofür das stehen könnte? Wenn man mal so ein bisschen die rockige... Sex, Sex und Rock'n'Roll, okay, alles klar, interessant. Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt, weil meine Punkte sind eigentlich Sehnsucht, Deckung und Reinlegen. aber interessant, ja, wie du da drauf kommst. Ja. Nein, Spaß beiseite. Natürlich habe ich versucht, diese Assoziation zu wecken. Natürlich habe ich euch versucht, ein bisschen hier gedanklich in die falsche Richtung zu führen. Weil das heutige Thema geht eigentlich vor allem darum, dass wir häufig in unserem Kopf Bilder haben. Wir haben es bei Joannas Moderation ja schon gesehen. Ja? Wir haben häufig Bilder über andere Menschen, über Situationen, über die Arbeit, was auch immer im Kopf. Und wir haben so gewisse, sagen wir mal, Muster, die uns helfen, Situationen einzuschätzen. Und das ist manchmal tatsächlich hilfreich. Ja? Man hat Erfahrungswissen sozusagen. So diese typische Bauernschleue basiert ja eigentlich darauf. Ja? Man hat Erfahrungswissen, man hat ein feines Gespür dafür, wie sich eine Situation entwickeln kann oder wie man eine bestimmte Person einschätzen muss. Aber das kann auch manchmal total nach hinten losgehen und man täuscht sich total. Ja? Man sieht ein paar Anfangsbuchstaben und sofort tut unser Gehirn quasi da die Autovervollständigung starten, ja, und wir haben einen Gedanken und denken, okay, in die Richtung geht's. Und in manchen Situationen ist es hilfreich, in manchen ist es aber auch gefährlich. Und ich glaube, dass es tatsächlich bei Gott, wenn wir Gott hören, wenn wir etwas von Gott hören, dass es häufig gefährlich werden kann. Warum? Weil ich glaube, dass wir alle von Gott viel gehört haben, ja, dass wir viel Meinungen über Gott gehört haben. Und unser Bild von Gott ist natürlich auch sehr stark geprägt von unserer Gesellschaft, ja, von unserem Umfeld und natürlich auch von unseren Medien, von Filmen, von anderen Menschen, die Gott gar nicht kennen. Und so ist vieles, was wir von Gott meinen, zu denken, zu wissen, basiert auch auf Hörensagen, sage ich jetzt mal. Ja. Wir übernehmen manchmal, oder zumindest mir geht es manchmal so, dass ich mich ertappe, dass ich bestimmtes Bild von Gott habe, was aber eigentlich so nicht aus der Bibel kommt, sondern eher von dem, wie ich eigentlich erwarte, aufgrund von dem, was andere Leute über Gott gesagt haben, dass es denn sein müsste. Und ihr wisst, wie schwierig es ist, einen ersten Eindruck wieder loszuwerden. Ja? Wenn ich eine Person zum ersten Mal sehe und die ersten, boah, das weiß ich nicht mehr genau, aber die ersten Sekunden, ich glaube, höchstens ein paar wenige Minuten, diesen Eindruck wieder loszuwerden, ist ganz schön schwierig. Ja? Da muss ich die Person ganz schön hier Kunststücke vollbringen, um quasi diesen Eindruck wieder loszuwerden. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unser Gottesbild immer wieder hinterfragen. Ist das wirklich so? Deckt sich das eigentlich auch mit dem, wie Gott sich zum Beispiel in der Bibel auch vorstellt? Und ich möchte euch einfach auch ermutigen, ja? Man hat ja manchmal auch ein negatives Gottesbild. Ja? Und da möchte ich uns ermutigen und möchte ich jetzt auch versuchen, mit dieser Predigt uns dazu animieren, quasi dieses Gottesbild immer wieder neu auch zu hinterfragen. Und ein typisches Beispiel, wo es mir aufgefallen ist, das ist eine Bibelstelle aus dem 2. Mose, wo es um die 10 Gebote geht. Und ich weiß nicht, was du denkst, wenn du an die 10 Gebote denkst, aber mir geht es so, und ich glaube, und auch einigen Menschen jetzt aus meinem Umfeld geht es so, dass wenn sie 10 Gebote hören, wenn sie das Wort schon hören, ja, dann haben sie zwei Wörter im Kopf, und zwar du sollst oder aber auch du darfst nicht. Du musst, also so ein Bild von einem, sagen wir mal, ja, autoritären, sage ich mal, Herrscher oder sowas, der Gebote gibt, der Verbote erlässt und der das Leben einschränken möchte. Und mir so ein paar Gedanken macht, und es ist tatsächlich so, dass unsere Gesellschaft, ja, ein ganz wichtiger Punkt vom heutigen Lifestyle, nenne ich das jetzt mal, ist dieses Thema Freiheit. Ja? Da gibt es so einen Rocksong, da heißt es, niemand, aber auch wirklich niemand hat das Recht, mir zu befehlen, was ich zu tun habe. Und ich finde, es drückt es ganz gut aus, was unsere Gesellschaft heute so ein bisschen prägt. Ja? Verbote, Gebote, das ist verpönt heutzutage. Ja? Da schwingt immer so dieses du musst mit, und das wird häufig empfunden fast schon ein bisschen als wie eine Provokation. Ja? Da gibt es jemanden, der möchte mir vorschreiben, wie ich zu leben habe oder was ich zu denken habe oder was ich zu tun habe. Und ich habe es mir heute mal zum Ziel gesetzt. Ich habe mir die 10 Gebote einfach mal genommen und ich habe mir mal drüber nachgedacht, ob das eigentlich dieses negative Bild von Gott, ob sich das eigentlich deckt mit dem, was ich da lese in der Bibel oder in diesen 10 Geboten. Und deshalb möchten wir uns die heute mal zusammen anschauen und uns überlegen, ist Gott wirklich so ein Typ-Charakter-Boss, so ein Typ-Chef, der irgendwo autoritär vorgibt, was zu tun ist und was nicht, und der irgendwie so im Grundansinnen vorhat, mir irgendwo den Spaß zu verderben. Von daher, lasst uns mal reinschauen. Ich habe euch die 10 Gebote mitgebracht. Interessanterweise stehen die nicht mit Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, sondern im Versmaß. Von daher lese ich es euch mal vor, wie es denn da im Original steht, und habe danach dann noch eine kurze Zusammenfassung für euch. Dann sprach Gott folgende Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir keine Götzenbilder anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ich lasse die Sünden derer, die mich hassen, nicht ungestraft, sondern ich kümmere mich bei den Kindern um die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation. Denen aber, die mich lieben und meine Gebote befolgen, werde ich bis in die tausendste Generation gnädig sein. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Denn der Herr wird jeden bestrafen, der seinen Namen missbraucht. Denk an den Sabbat und heilige ihn. 6 Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der 7. Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit erledigen.
Das gilt für dich, deine Söhne und Töchter, deine Sklaven und Sklavinnen, dein Vieh und für alle Ausländer, die bei dir wohnen. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde, das Meer und alles, was darin und darauf ist, erschaffen. Aber am 7. Tag hat er geruht. Deshalb hat der Herr den Sabbat gesegnet und ihn für heilig erklärt. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dann wirst du lange leben in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen über einen deiner Mitmenschen machen. Du sollst den Besitz deines Nächsten nicht begehren, weder sein Haus, seine Frau, seine Sklavin, sein Rind, sein Esel oder sonst etwas, das deinem Nächsten gehört. Ja, wir können gleich die nächste Folie auflegen. Oh, das ist jetzt natürlich fast ein bisschen klein, weil es so ein relativ langer Prosa-Text ist, habe ich gedacht, ich bringe es euch quasi kurz nochmal zusammengefasst mit. Und ich möchte uns heute einsteigen, tatsächlich mal mit dem ersten Gebot. Da heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei, das fehlt jetzt hier, aus Ägypten herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und als ich es mir so angeschaut habe, ja, da habe ich mir gedacht, naja, also das erste Gebot, das ist ja eigentlich erstmal gar kein Gebot. Ja? Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten geführt hat. Das ist eigentlich gar kein Gebot, sondern da stellt sich Gott eigentlich erstmal vor, wer er ist. Gott ist nämlich kein unbekannter Gott für die Israeliten und auch für uns nicht. Ja? Denn er stellt sich vor. Und was mir da so aufgefallen ist, ja, da heißt es ja gleich, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Das heißt, der Gott, der sich hier vorstellt, der hat ein großes Interesse an seinem Volk. Der hat ein großes Interesse an dir. Ja? Er ist derjenige, der dich befreien möchte. Ja? Er möchte dir also nicht in erster Linie hier Vorgaben und Gesetze geben, sondern er möchte dich in allererster Linie mal befreien. Und dann heißt es natürlich auch, dass Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, und ich bin aber auch der einzige Gott, den du haben sollst. Und was möchte uns Gott damit sagen? Er möchte uns sich vorstellen als der, der uns befreien möchte. Ja? Aber was möchte er damit sagen, dass er der einzige Gott für uns sein möchte? Dass man das verstehen kann, ja? Warum Gott diese Vorgabe gibt, müssen wir mal ganz kurz an den Anfang springen. Ja? Da heißt es im 1. Mose 3, das ist ganz kurz, nachdem sich die Menschen dazu entschieden haben, quasi sich gegen Gott zu wenden. Und da heißt es, als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott, also Adam und Eva hörten Gott, den Herrn im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief nach Adam, wo bist du? Also die Tage davor war es wohl so, dass Gott mit den Menschen da abends durchs Paradies geschlendert ist, ja, mit seinen Kindern, ja, einen tollen Spaziergang gemeinsam hatte. Und jetzt auf einmal ist alles andere. Ja. Da ist diese Trennung da, von der wir schon oft gehört haben. Und auf einmal ist es so, dass sich die Menschen vor Gott verstecken. Da ist diese Beziehung kaputt. Und was macht Gott? Natürlich weiß er, wo Adam und Eva ist. Ja, nicht so, dass er das nicht gewusst hätte. Ja. Aber er ruft Adam, Adam heißt ja Mensch, wo bist du? Und das erste Stichwort, was wir vorhin hier auf meiner Folie gehört haben, das können wir jetzt mal auflegen, das heißt Sehnsucht, ja? Weil der Gott, der sich da vorgestellt hat, der einzige Gott sein möchte für uns, der tut es nicht aus irgendwelcher Herrschsüchtigkeit, sondern weil er eine große Sehnsucht hat nach dir. Weil er eine große Sehnsucht hat nach seinen Menschen, bin ich fest überzeugt. Ja? Und ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass sich Gott, wenn er an dich denkt, wenn er an seine Menschen denkt, dass es ihn ja geradezu verzehrt, ja? Dass er ruft nach seinen Kindern, dass er ruft, Tabea, wo bist du? Marcel, wo bist du? Armin, wo bist du? Einfach, weil er Gemeinschaft haben möchte mit dir. Weil er sich ja vor lauter Liebe geradezu nach dir verzehrt. Und jeder, der ein Kind hat, ja, wahrscheinlich auch jeder, der verliebt ist, ja, der kann bis zu einem gewissen Grade, es ist limitiert, unsere Vorstellungskraft, aber der kann sich bis zu einem gewissen Grad vorstellen, wie schmerzhaft es ist oder wie stark diese Sehnsucht ist, wenn sich dein Kind quasi von dir quasi getrennt hat, von dir abgespaltet hat und irgendwo alleine irgendwo da draußen unterwegs ist. Und wer dieses Gefühl kennt, der kann bis zum, ja, im Ansatz zumindest nachvollziehen, wie es Gott geht, wenn er an dich denkt, wenn er an seine Menschen denkt, nämlich ein unglaubliches Gefühl der Sehnsucht nach seinen Kindern. Und diese Sehnsucht hat Gott auch dazu geführt, dass ihm kein Preis zu hoch war, seine Kinder aus Ägypten, aus der Sklaverei in Ägypten herauszuholen, dass ihm aber noch viel weniger kein Preis zu hoch war, um dich und mich aus unserer Sklaverei herauszuholen. Ja? In welcher Sklaverei leben wir? Wir leben in einer gefallenen Welt, wir sind getrennt von Gott und wir sind versklavt worden von dieser Trennung, von dieser Sünde. Und Gott hat ganz am Anfang auch eine Möglichkeit geschaffen, die er selber dann umgesetzt hat, um uns aus dieser Sklaverei herauszuholen. Aber es ist auch so, dass Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, weil er weiß, dass wir ohne ihn verloren sind. Und dass wir ohne ihn quasi in der ewigen Dunkelheit sind. Und es gibt, Leute, das müsst uns immer bewusst sein, es gibt keinen Mittelweg. Es gibt nicht ein, ich mache ein bisschen was mit Gott, ja. Und ein bisschen, was mache ich ohne Gott? Ja? Das ist ein bisschen wie auf dem nächsten Bild, wenn man sich das Leben so als Haus vorstellt. Ihr kennt dieses Bild wahrscheinlich, aber ich habe es euch extra ein paar verschiedene Räume mitgebracht. Ja? Da haben wir ein Wohnzimmer, haben wir ein Schlafzimmer, eine Küche, ein Arbeitszimmer. Und wenn ihr euch vorstellt, dass euer Leben genauso wie dieses Haus aufgeteilt ist in verschiedene Bereiche, ja? Da haben wir vielleicht das Wohnzimmer, so der Bereich der Beziehungen, der Freunde oder sowas, die man bei sich zu Hause hat. Das Schlafzimmer, so meine intimsten Gedanken quasi, mein Kopf, ja, mein Denken, mein Fühlen. Die Küche, das ist vielleicht, fällt mir jetzt gar kein Beispiel ein, wie auch immer, ein weiterer Raum dieses Lebens, das du so hast. Und dann haben wir noch das Arbeitszimmer, das ist so der Umgang mit deinen Kollegen, mit deiner Arbeit. Und manchmal haben wir so ein bisschen die irrige Vorstellung, wir könnten tatsächlich mit Gott irgendwo vielleicht im Schlafzimmer, in unseren Gedanken unterwegs sein, ja? Und die anderen Bereiche, die klammer ich aus. Aber uns muss immer bewusst sein, und deshalb sagt Gott das auch so in seinen Geboten, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, weil es geht nicht. Du kannst nicht in diesem Haus wohnen mit Gott im Schlafzimmer, als deinem Vater und irgendeinem fiesen Typ, zum Beispiel ein Drogendealer, im Wohnzimmer sein, der die ganze Zeit dich versucht, quasi die Beziehung zwischen deinem Vater und dir zu untergraben, der die ganze Zeit, der dich zu einem Kompromiss führt, ja, dass du Dinge tust, wo du weißt, die sind nicht richtig, aber weil jetzt nun mal dieser fiese Typ dich dazu beschwatzt hat, machst halt mit, mehr oder weniger. Ja. Man kann nicht quasi mit Gott und dem Teufel in einem Haus leben. Weil dieser Vater, der dich liebt, wie wir gerade gehört haben, der erträgt es nicht, dass du dein Leben teilst mit jemandem, der dich kaputt macht. Ein Vater kann nicht da in dem gleichen Haus wohnen, im gleichen Wohnung wohnen, wie der Drogendealer, der seinem Kind das Leben kaputt macht. Der kann da nicht zusehen, der wird dieses Haus verlassen. Und genauso ist es auch mit Gott. Wir können keinen Mittelweg gehen. Und deshalb warnt Gott uns auch so sehr davor, dass wir eben nicht dieses Lebenshaus teilen mit jemand, der uns kaputt machen möchte, sondern eben allein mit ihm. Das zweite Gebot überspringe ich. Ich möchte gleich auf die anderen restlichen 8 eingehen. Ja. Das erste Gebot haben wir jetzt gesehen, da geht es um die Beziehung zwischen dir und Gott. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Ja? Wenn das in Ordnung ist, ja, dann ist schon mal eigentlich alles gewonnen. Ja? Aber nichtsdestotrotz gibt Gott dem Volk verschiedene Verhaltensregeln, quasi gibt ihnen noch verschiedene Regeln mit sozusagen, wie das Zusammenleben in so einer Gemeinschaft jetzt gestaltet werden kann. Ja, und da kann man jetzt natürlich sagen, okay, gut, jetzt haben wir die Beziehung geklärt, aber jetzt kommen ja doch verschiedene Vorgaben, oder? Ja, in gewisser schon, aber auch hier hat Gott einen ganz anderen Fokus, wie wir vielleicht im ersten Moment denken. Lasst uns die nächsten Gebote mal anschauen. Ich bin nämlich überzeugt, lasst uns diese Gebote mal anschauen mit dem Gedanken, mit dem Vorurteil, dass Gott uns schützen möchte. Nicht, dass er uns was verbieten möchte, sondern dass er uns schützen möchte. Und da haben wir das Erste, du sollst den Feiertag, also den Sabbat eigentlich, ursprünglich für uns heute den Sonntag, heiligen. Und ich habe mir so überlegt, naja gut, was sagt Gott an der Stelle eigentlich? Streng genommen verordnet er dir und mir einen Tag in der Woche Urlaub. Wir können mal das nächste Folie auflegen, ja? Nee, halt, oh, sorry. Ja, genau, dieses Bild hier, genau. Gott möchte, dass du einen Tag in der Woche ausspannen darfst, dass du einen Tag in der Woche Zeit hast, dich von Gott ermutigen zu lassen, explizit Zeit haben darfst, mit Gott unterwegs zu sein und dich ermutigen lassen. Du sollst auf diesem Sofa liegen dürfen und dich ermutigen lassen von Gott. Du sollst auf diesem Sofa liegen und dich ausruhen dürfen. Und jetzt kommt der Oberknaller, das gilt nicht nur für dich und deine Kinder und deine Familie, nein, das gilt für das ganze Volk, sogar für die Angestellten, für die Sklaven, die es damals noch gab. Und das muss man sagen, das war damals so eine kleine Revolution, ja? Dass es nicht nur dieser Ruhetag verordnet wird für dich, für den Herr des Hauses oder für die Frau des Hauses, sondern auch für alle Angestellten und für den Kleinsten der Kleinsten sozusagen. Jeder bekommt einen Tag Urlaub verordnet von Gott, weil Gott möchte, dass du dich auch ausruhen darfst. Ja? Und das nächste Gebot, das ist adressiert an Kinder. Ja? Und im ersten Moment denkt man vielleicht vor allem an irgendwelche pubertierenden Kinder. Du sollst deine Eltern ehren und so weiter. Ja? Aber ich glaube, dass es sich in erster Linie gar nicht an irgendwelche pubertierenden Kinder richtet, sondern an die mittlere Generation, die Kinder haben und aber auch noch ältere Eltern. Und Gott sagt jetzt zu dieser mittleren Generation, respektiere deine Eltern, versorge deine Eltern im Alter, schau nach ihnen, behandle sie liebevoll, weil so wie du deine Eltern behandeln wirst, so werden deine Kinder sehen und das als Vorbild nehmen und werden dann später auch mal für dich sorgen. Das heißt, Gott hat gleich mehrere Generationen im Blick. Zum einen die Eltern, dass auch die im Alter versorgt werden, dass sie geliebt werden, dass sie eingebunden werden, aber auch die jüngste Generation, die sich ein Vorbild an der mittleren Generation nehmen soll, um ein gutes Zusammenleben auch in der Familie, in allen drei Altersabschnitten quasi zu gewährleisten. Und die anderen Gebote, die danach dann kommen, da müssen wir nochmal zurück auf die erste Folie mit diesem Schutz, ja, mit der Deckung, genau. Das ist ja mein zweites Wort gewesen, was ich hier hatte. Es geht nämlich bei diesen Geboten, die jetzt hier folgen, eigentlich darum, dass Gott uns eine Deckung geben möchte. Ja? Er möchte uns sowas wie dieses Schild mitgeben. Das Schild fand ich ziemlich witzig mit diesem lustigen Wildschwein. Ja? Das war ziemlich witzig gemalt, deshalb habe ich das gewählt. Aber das Bild soll ausdrücken, Gott möchte mit diesen Geboten, die nun folgen, ja, die Menschen schützen. Und wenn wir die jetzt mal durchlesen, nicht mit du sollst nicht töten, sondern dein Nachbar oder dein Bekannter oder sogar dein Feind, dann bekommen wir da nochmal einen ganz anderen Blick eigentlich darauf, was Gott mit dieser Deckung ausdrücken möchte. Ja? Wenn es dann auf einmal heißt, wenn wir ein bisschen die Perspektive wecken, dein Nachbar oder dein Feind soll oder darf dich nicht töten. Dein Nachbar darf dir nicht den Partner ausspannen. Dein Nachbar darf dir nichts wegnehmen. Dein Nachbar soll auch nicht versuchen, dir irgendwo deinen Job auszuspannen, deine Freundin auszuspannen. Dein Nachbar soll dir gegenüber nichts Falsches tun. Und ich finde, wenn wir das so lesen und uns darüber Gedanken machen, ja, warum sagt Gott das denn? Gott weiß, dass der Mensch im Herzen nicht gut ist. Ja? Gott weiß, dass der Mensch im Herzen vor allem als erstes an sich selbst denkt. Und deshalb gibt er hier eine Latte an grundlegendsten, sagen wir mal, Handlungsanweisungen, ein bisschen wie auf dem nächsten Bild, muss man sich das vorstellen. Ja, bei so einer Brücke, da gibt es Leitplanken, ja. Gott gibt diese Leitplanken vor, damit du und damit andere nicht aus Versehen in den Fluss reinfahren, wenn es neblig ist. Ja? Damit du von anderen nicht verletzt wirst, dass du aber auch anderen wiederum nichts verletzt und ihnen nichts Böses antust. Deshalb und nur deshalb gibt Gott diese Leitplanken. Wenn jeder, so wie Jesus sich eigentlich die 10 Gebote zusammenfasst, ja, er sagt ja, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, aber das nächste ist dem gleich, du sollst auch deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn jeder so leben würde, dann bräuchten wir diese Latte an Vorgaben gar nicht, weil dann ist es sowieso selbstverständlich, dass ich natürlich meinem Nachbarn nichts klaue. Dann ist es natürlich auch selbstverständlich, dass dann mein Nachbar mir nichts klaut. Und wenn wir uns das vorstellen, jeder würde tatsächlich so leben, dann ist es ja keine Einschränkung, sondern dann ist es einfach, das wäre fast schon das Paradies, muss man sagen. Nicht ganz, es gibt noch andere Schwierigkeiten auf dieser Welt. Aber wenn jeder so leben würde, wenn jeder sich an diese Regeln halten würde, an diese Leitplanken halten würde, dann hätten wir schon ein ziemlich gutes Leben hier. Und deshalb und nur deshalb gibt Gott quasi diese Vorgaben, nicht um dich einzuschränken, sondern um dir Deckung zu geben, um dir Schutz zu geben und auch um dem Schwächsten in der Gesellschaft Schutz und Deckung zu geben. Der, wo vielleicht nicht für sich selber kämpfen kann, der keine große Familie hat, die für ihn sorgt. Deshalb gibt Gott quasi diese Leitplanken, weil er jeden einzelnen Menschen da im Blick hat. Nun, jetzt kommen meine zwei Freiwilligen ins Spiel, denn jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt, wo es darum geht, naja, warum passiert uns das denn aber trotzdem immer wieder, dass wir Gott in so eine falsche Schublade einordnen, dass wir Gott als einen Tyrann empfinden, dass wir Gott als nicht den empfinden, den liebenden Vater, der uns schützen möchte, sondern als einen, der uns einschränken möchte. Und dazu können wir die nächste Folie auflegen. Genau, es geht um das Wort reinlegen. Ja. Ich habe euch diesen Meister Reinecke mitgebracht, diesen Fuchs. Hätte ich euch eine Schlange mitgebracht, wäre es viel eindeutiger. Ja. Aber der Fuchs, der ist schlau. Und der Fuchs, der weiß zumindest in der Fabel, wie man Leute betrügt. Ja? Und es gibt noch jemanden, der auch weiß, wie man Leute ziemlich gut betrügt. Aber bevor ich da jetzt weitermache, brauche ich zwei Freiwillige. Die dürfen hier vorkommen und die dürfen jeder ein leckeres Bonbon essen. Ich habe euch was Gutes mitgebracht und ihr dürft dieses Bonbon genießen. Ja? Und ich habe euch auch sogar eine Belohnung mitgebracht. Die wird meine Assistentin mal gleich hochbringen. Und genau, jetzt ist die Bühne frei. Wer möchte auf die Bühne kommen, sich hier bewundern lassen und dieses leckere Bonbon essen? Sehr schön, Marcel. Vielen Dank. Eine zweite Person brauche ich auch noch. Bitte. Sehr schön. Vielen Dank, Marcel. Ja, versteck dich mal da dahinter, ja. Leckeres Bonbon für dich. Noch ein weiteres leckeres Bonbon. Wer ist die zweite Person? Sehr schön, Miriam. Ich danke dir. Genau, ihr dürft auf der Bühne... Ja, du darfst es jetzt gleich essen, ja. Währenddessen lesen wir, während ihr dieses Bonbon genießt, ja, werden wir noch ein Stückchen weiterlesen. Es geht um die Frage, warum kommen wir so schnell, das ist übrigens für dich zum danach, noch als Dankeschön sozusagen, werden wir uns anschauen, uns mit der Frage beschäftigen, wie kommt es, dass wir so häufig, dass es uns so häufig darum geht, passiert, dass wir Gott falsch einschätzen. Es geht um den Fuchs, ja, hätte ich euch eine Schlange mitgebracht, dann hättet ihr es gleich gewusst, um wen es geht. Wir springen nochmal ganz kurz zurück und da heißt es, die Schlange, sogar noch schlauer als der Fuchs, war die Schlange, das listigste Tier von allem, die Gott, der Herr, erschaffen hatte. Und dann fragte er Adam und Eva, hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Und natürlich wisst ihr, wer die Schlange ist. Es ist der Teufel. Ja? Und der Teufel ist super gut darin, Leute reinzulegen. Er ist super gut darin, Leute auszutricksen. Und deshalb weiß er genau, wie er zur Eva herkommen muss. Er nimmt einfach das, was Gott gesagt hat, und verdreht es. Ja? Gott hat niemals irgendwann gesagt, dass sie keine Früchte des Gartens essen. Ja? Aber der Teufel schafft es mit seiner Verdrehung, quasi der Adam einen leisen Zweifel ins Herz einzuimpfen, sozusagen. Und dieser kleine Samen, den er hier quasi gepflanzt hat, der Teufel, der geht relativ schnell auf und bringt ganz blöde Früchte hervor, nämlich Zweifel. Zweifel darüber, dass Gott gut ist. Zweifel darüber, dass Gott es immer gut meint mit dir. Zweifel darüber, dass Gott womöglich dir irgendetwas vorenthalten möchte. Zweifel darüber, dass Gott keinen guten Plan für dein Leben hat. Und diese Frucht, die da aufgeht, diese Zweifel in Eva, die hat der Teufel gesät. Und er hat damit die Beziehung kaputt gemacht. Und ich bin ziemlich überzeugt, dass es heute auch noch genauso ist. Ja? Der Teufel schafft es, weil er so listig genug ist, auch uns immer wieder Zweifel einzuimpfen. Er versucht uns reinzulegen und er versucht uns auf eine Fährte zu führen, auf der Gott auf einmal nicht mehr der ist, der wirklich ist, nämlich der liebende Vater, sondern jemand, der uns unterdrücken möchte. Und dieses Misstrauen, das er hier uns einflößt, ja, der uns dann sagt, okay, Gott möchte dir alles Schöne verbieten, ja, dieser Gedanke führt dann dazu, dass wir ein falsches Bild von Gott haben und uns langsam oder sicher quasi zum Falschen verführen lassen. So, jetzt bin ich etwas überrascht. Schmeckt ihr noch nichts? Ist nach wie vor süßes Bonbon? Sehr süß. Ja gut, alles klar. Dann mache ich mal so lange noch mal weiter. Ja? Dieses Misstrauen, das der Teufel uns einübt, ich habe euch mal noch eine weitere Person mitgebracht, ja? Diesen Jack Sparrow für Arme sozusagen. Ja? Das ist nämlich der Teufel, wie er wirklich ist. Was passiert denn nämlich, wenn er euch dazu verführt hat, dann irgendetwas zu tun, was euch von Gott wegbringt, wenn er euch mit einem zuckersüßen Bonbon dazu verführt hat, quasi etwas zu tun, was vielleicht gar nicht falsch ist, ja? Dann ist es nämlich nicht so, dass der Teufel sagt, ja, wunderbar, jetzt bist du bei mir im Team, so come over to the dark side, ja? Ich brauche noch gute Mitspieler oder sowas, sondern was dann passiert ist, nachdem er die Menschen quasi mit Mitbrauen befüllt hat, ja, dann sind die nicht mehr auf einmal beim Teufel im Team, sondern er packt sie sofort am Kragen, zieht sie vor Gott und petzt und denunziert dich vor Gott und sagt, guck mal, dieser Typ, ja, ich habe ihn verführt, das sagt er natürlich nicht, ja, aber der hat das und das getan. Der hat dieses getan. Der ist, wie kann denn der bei dir mitspielen? Wie kann denn der quasi wie kann denn der quasi noch zu dir dazugehören? Ja? Also das heißt, der Teufel, dem Teufel geht es nicht darum, dich zu gewinnen. Ja? Dem Teufel geht es nur darum, deine Beziehung zwischen dir und Gott kaputt zu machen. Und dieses zuckersüße Bonbon, das sich irgendwann irgendwie eigentlich noch negativ entwickeln sollte. Darf ich mal ganz kurz deine Zunge sehen? Kannst du mal kurz deine Zunge? Ja, ganz genau. Genau, so funktioniert es dann nämlich beim Teufel, ja? Nee, noch mehr. Nein, er hat ein anderes Bonbon. Okay, also dann musst du jetzt als Beispiel herhalten. Stell dich doch bitte mal ganz kurz vor und streck noch mal bitte seine Zunge raus. Genau so funktioniert es nämlich auch. Das Bonbon schmeckt erst süß. Und dann zerrt dich der Teufel vor Gott, vor die ganzen Engel und sagt, guck mal, das ist dein Kind mit einer furchtbar blauen Zunge. Ja? Ist das nicht peinlich? Ja? Vielen Dank fürs Mitmachen. Eigentlich hätte dein Bonbon ziemlich pfeffrig werden. Okay, nächstes Mal suche ich mir einen anderen Freiwilligen raus. Das zweite Bonbon war eigentlich mit Pfeffer gefüllt, ja? Als Ausdruck dessen, dass das, was der Teufel dir manchmal vorgaukelt, ja, deine Freiheit, die du doch nicht verlieren solltest. Die schmeckt vielleicht im ersten Moment zuckersüß, aber im zweiten Moment ist sie pfeffrig und ungenießbar, ja, und Gott zieht dich und er zieht dich vor Gott und möchte dich damit denunzieren. So ist der Teufel, ja. Und deshalb, lass mich ganz kurz nochmal zusammenfassen, die letzte Folie. Vergesst niemals, wer Gott wirklich ist, ja. Lasst euch von niemand anders einreden, dass Gott große Sehnsucht nach dir hat und dass er eine exklusive Beziehung mit dir haben möchte, weil er dich liebt und weil er weiß, was gut für dich ist. Lasst dir niemals einreden, dass Gott irgendwelche Schranken aufstellt, um dich einzuschränken, um dir deine Freude am Leben zu nehmen. Denn, oh, jetzt habe ich eine Folie übersprungen, der Teufel ist gekommen, um euch alles wegzunehmen, was gut ist. Jesus aber ist gekommen, um euch das Leben in Fülle zu geben. Und da kann ich, sorry, können wir nochmal zu dem Kuchenbild springen, eins zurück bitte. Ich habe euch nämlich extra ein schönes Kuchenbild mitgebracht. Das Vorgeschmack auf Kaffee nachher. Ja, wie auch immer, egal. Jesus ist gekommen, lasst euch von niemand anders einreden, dass Jesus euch irgendwo euch das Leben, die Lebensfreude nehmen möchte, nämlich ganz im Gegenteil, er möchte, dass ihr ein gutes Leben habt. Und seid euch bewusst, der Teufel versucht euch immer wieder diese Wahrheiten mit irgendwelchen Tricks, mit irgendwelchen Lügen quasi wieder wegzunehmen. Von daher, lasst euch das niemals wegnehmen für nichts und niemand und seid euch diesen Tatsachen bewusst, dass Gott euch wirklich liebt. Amen. Vater, ich danke dir, dass du uns reich beschenkt hast. Ich danke dir, dass du Gebote gegeben hast, die uns als Schutz dienen. Ich danke dir, dass du eine große Sehnsucht nach uns hast und dass du uns wirklich liebst und dass egal, was wir getan haben, dass wir dann zu dir kommen dürfen und dass du unsere Zunge wieder normalfarben machst. Ich danke dir, dass keine Schuld so groß ist, dass du sie nicht vergeben kannst. Ich danke dir, dass du unser ganzes Leben einfach in deiner Hand hältst. Amen.